Hi.
Hallo. Nu klar, die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch. Ganz genau. Und heute habe ich eine wunderschöne Aussicht hier aus einer ganz schönen Altbauwohnung in Berlin und freue mich, dass ich das heiße Wochenende überstanden habe. Und jetzt können wir uns ein bisschen abkühlen am letzten des Monats mit einer neuen Folge Ostbrosche. Und Leute, das ist krass heute. Also heute wird eine Folge, glaube ich, die geht in die Geschichte der Ostbrosche ein, bin ich mir ganz sicher, weil es einfach so eine coole Frau ist, die ich heute hier in ihrem Zuhause treffen darf und meine Podcast-Mikros hier aufbauen durfte. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Stylistin. Und davon hat sie echt Ahnung, wenn ich mich hier umgucke. Ich bin richtig happy, Sie begrüßen zu dürfen. Charlie Ann Schmutzler.
Hallo.
Hallöchen.
Na? Voll schön, dass ich hier sein darf oder dass du hier sein
ja,
darfst.
Ja, das finde ich auch voll. Das finde ich total nett von dir. Also, ich bin wirklich hier einmal quer durch Berlin gefahren. Und ich muss sagen, ich liebe diese Stadt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie lange du schon da bist, aber auch wenn es heiß war in den letzten Tagen und gerade in so einer Großstadt, ist echt eine Herausforderung, ist heiße Tage auszuhalten, liebe ich diese Stadt trotzdem so sehr.
Ja, also ich bin manchmal so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Berlin, aber im Sommer liebe ich das so sehr hier, weil es halt so richtig urban wird. Weißt du, es ist so hässlich im Winter. Mhm. Also gut, im Winter sind wahrscheinlich fast alle Städte hässlich, ne? Mal Butter bei die Fische. Aber Berlin ist halt so einfach so unglaublich wunderschön im Sommer, weil, glaube ich, der Kontrast auch so hoch ist, weißt du, zum Winter.
Voll, ja. Aber irgendwie gefühlt wie jede Stadt im Winter hässlich ist, ist auch jede Stadt mit Sonnenschein ein bisschen schöner.
Das stimmt, aber hier hast du so, weißt du, hier hast du so dieses ganze Dreckige, wenn du so Dreck und Street Art und so Leute, die total alternativ rumlaufen, zusammennimmst mit Sonne, das ist halt irgendwie nice, weil es ein geiler Break ist. Weißt du, in München ist alles sauberer.
Stimmt.
Zum Beispiel.
Und da hast du auch saubere Flüsse.
Ja, das stimmt.
Da hast du diese Isar und alle Leute sitzen da drin und das sieht auch wirklich schön aus. Und so eine Isar würde ich mir manchmal dann hier in Berlin wünschen, weil Berlin ist und bleibt dreckig und das ist auch charmant. Aber an so Hochsommertagen, ich war letzte Woche im Wannsee und dachte mir wirklich, ich wünsche mir die Isar. Ich wünsche mir wirklich die Isar in Berlin oder so ein bisschen Isar-Wasserqualität.
Ja, es ist halt, ja, also ich sag nur so viel. Ich meine, ich war schon, glaube ich, zweimal unfreiwillig in der Spree schwimmen.
Okay.
Und ich hatte danach Ausschlag.
Also. Warum? Okay, ich hab mehrere Fragen. Warum warst du unfreiwillig in der Spree schwimmen?
Einmal habe ich meinen Schuh verloren und bin hinterher gesprungen.
Okay. Ja, es muss ein guter Schuh gewesen sein?
War es ein Flipflop.
Okay.
Aber ich war jung und brauchte den Flipflop. und das andere Mal, weiß ich nicht, wie ist denn das auch mal zustande gekommen? Da hatte ich, glaube ich, kurz vergessen, dass ich auf der Spree bin. Genau. Wir waren nämlich in so einem Boot, Badedampfer.
Ah.
Kennst du die?
Ja, kenne ich.
Das ist so ein, wie so ein Whirlpool, der auf dem Wasser fährt. Mhm. Und da war ich drin und dachte, hey, das wäre doch voll die gute Idee, jetzt ins Wasser zu springen. Und mir ist erst, während ich im Wasser war, aufgefallen, dass ich in der Spree bin.
Ja.
Weil mein Kopf hat dann wieder angefangen zu funktionieren, als das Wasser plötzlich kalt war.
Verstehe. Ja. Und der Ausschlag war Schlippen?
Nein. Alles cool. Nee, aber ich würde so sagen, so geht einfach nicht in die Spree baden. Ja, es gibt Teile der Spree, da könnt ihr, aber ansonsten bitte einfach nicht machen.
Ja, aber wie gesagt, ich fand auch den Wannsee irgendwie widerlich gerade. Da waren so viele Algen drin, da dachte ich, da hätte ich wirklich sammeln können und mir so einen schönen Wakame-Salat draus machen können. Die sahen auch wirklich so aus und ich war so... Ich weiß nicht, ob das gesund ist, aber Ausschlag habe ich nicht bekommen. Also,
nee?
Nee, also okay, es war okay, ich fand es halt nur irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann doch schon ein bisschen zu sehr,
ja,
zu
gut,
sehr
okay. Snob. Aber Wannsee, dann gehe ich halt einfach das nächste Mal an Wannsee, das ist auch in Ordnung.
Ja, oder ich glaube Schlachtensee soll noch richtig schön sein.
Ja, das
weil
stimmt.
Weil es auch so ein stehendes Gewässer ist.
Warst du mal im Bernsteinsee?
Ja.
Ah, das ist so schön da, das ist so glasklares Wasser und so, ja, ich liebe es.
Stimmt, ja. Okay, ja, wir brauchen die Isar nicht.
Ja.
Aber du bist hier in Ost-Berlin,
ja.
Oder?
Ich glaube, es ist Ost-Berlin.
Ja,
oh
das
Gott.
Ist Osten.
Doch, ich mache mich jetzt richtig
doch.
Lächerlich.
Nein, das ist Osten.
Das ist Osten, okay.
Das ist Osten. Also ja, ich wohne jetzt im Westen, deshalb weiß ich es.
Okay, wir sind in Ost-Berlin, so.
Genau. Und du bist aber auch ein Nachwendekind.
Ja.
Ja.
Also meine Mama hat die Wende miterlebt, aber ich bin Nachwendekind.
Deine Mama ist ein Thema auf jeden Fall. Mhm. Hängt hier schon
an der Wand und ich habe an deiner Tür, gestatte es mir, ein kleines Foto gesehen und einen sehr süßen Spruch. Zwei Menschen, ein Herz?
Ja. Ja.
Also als Gruß von deiner Mami oder so. Ich bin sehr neugierig, es tut mir leid. Und mir fallen so Details irgendwie auf und ich fand das so richtig sweet.
Ja, die hängt hier überall in der Wohnung. Die hängt im Bad, die hängt in meinem Zimmer. Die hing auch mal in der Küche, aber ich wohne jetzt hier in der WG. Mhm. Und an meiner Zimmertür hängt die auch. Meine Mama macht mir immer so ganz süße Geschenke immer zu Weihnachten mit. Immer sind Fotos mit dabei, immer ist irgendwas beschriftet und ja.
Aber genau, es war zwei Menschen, ein Herz.
Ja, zwei Menschen, ein Herz, ja.
Ach, das passt auch irgendwie zu Mama und Tochter und vor allem auch irgendwie zu euch. Und ich glaube, also deine Mama hatten ja auch viele in der DDR, glaube ich, wahrscheinlich an der Wand hängen, so wie du.
Wahrscheinlich, vielleicht auch in etwas anderen Kontexten. Ja.
Nein, man muss ja sagen, deine Mutter war quasi die Head of Ostbrosche gefühlt, weil sie die Jackie gespielt hat in Go Trabi Go.
Genau, die Jacqueline.
Ich habe den Film früher wirklich sehr gehypt.
Also. Ich habe den auch geliebt. Ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, dass das meine, also du checkst das ja als Kind nicht, dass das deine Mama ist. Ja. Ne? Und ich habe das natürlich auch gesehen, wo sie jetzt schon so ein paar Jährchen älter dann war als in dem Film. Und ich habe das ja erst gar nicht gecheckt und fand den Film dann aber cool als Kind. Ja, und dann war ich irgendwann auch. So... Ah nee, Quatsch, das ist ja deine Mama. Sie hat es mir dann natürlich gesagt. Ja. Ne? Ich dachte halt, oh Gott, diese Frau sieht meiner Mom so ähnlich.
Krass.
Aber ich habe auch immer, als sie hat früher dann auch Schwester Stefanie gespielt, für alle Fälle Stefanie.
Stimmt.
Und sie hatte da zwei Töchter. Mhm. Die waren so Zwillinge, die haben ihre Töchter gespielt in der Serie. Und da habe ich als Kind zum Beispiel auch nicht gecheckt, dass das nicht echt ist. Und dass diese Töchter halt gar nicht ihre Töchter sind und bin immer super eifersüchtig gewesen. Weil ich dachte, meine Mama hat ein Doppelleben irgendwo.
Verständlich. Also wie willst du dem Kind Schauspiel erklären?
Ja.
Okay, aber es hat sich dann aufgelöst.
Hat sich aufgelöst. Nein, sie hat mich auch immer mitgenommen zum Dreh und so. Aber gerade deswegen, ich habe das nicht so ganz verstanden, dass die mit vor der Kamera stehen. Also ich habe die dann ja auch beim Dreh gesehen. Und ich dachte dann, okay, wenn meine Mama mich mit zum Dreh nimmt, dann nimmt die ihre anderen Töchter auch mit zum Dreh. Und dann dachte ich, die sind deswegen da. Ich war richtig eifersüchtig.
Und die dürfen auch noch mitspielen.
Ja, genau. Und die dürfen noch vor die Kamera. Ja, ich habe das einen Tag lang gedacht oder so. Dann hat das meine Mama gecheckt und aufgelöst.
Und dich hat es jetzt aber auch vor die Kamera gezogen.
Ja.
Vielleicht auch gerade deswegen?
Wahrscheinlich auch, ja. Also ich bin wirklich so am Set mit aufgewachsen. Ja. Wirklich gerade bei Schwester Stefanie. Also ich habe so viele Kindheitserinnerungen. Daher, weil jetzt, meine Mama mich da mitgenommen hat. So. Also so, ich bin da ständig am Set rumgerannt. Ich war da bei den Herren Make-up-Artists im Hintergrund, bei den Kostümmädels, durfte da immer ganz viel spielen, die haben mir ganz viel erklärt. Wahrscheinlich für den einen oder anderen, der da gearbeitet hat, auch super nervig. Aber ja, und mein Bruder wurde zum Beispiel auch am Set gestillt. So. Da hat meine Mama gedreht und hatte den immer dabei mit meiner Oma.
Der jünger oder älter als du?
Der ist jünger. Genau.
Ah, okay.
Und der ist 12 Jahre jünger.
Ja, oh, okay. Ja,
ganz großen Unterschied. Ja. Und dann hat meine Mama irgendwann, als ich 7 war, mir gesagt, dass sie bei einem Kurzfilm mitspielt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will da auch mitspielen. Und dann war ich aber halt natürlich auch beim Casting, ne? Und dann durfte ich da mitspielen. Und so hat das so ein bisschen angefangen, dass ich auch angefangen habe zu spielen.
Ich habe mich ehrlicherweise mit deinem Lebenslauf nicht ganz auseinandergesetzt, weil das soll ja unser Gespräch hier sein, so wie wir uns auch kennenlernen würden. Mich würde jetzt, wenn ich so indiskret fragen darf, deine Mama war alleinerziehend mit dir oder?
Mehr oder weniger. Also sie hatte damals einen Partner, den wir aber nicht erwähnen generell so in unserem Leben.
Ist okay.
Ich glaube, der ist jetzt nicht so die große Unterstützung gewesen. Und wer halt ganz viel geholfen hat, war meine Oma. Aber an sich kann ich mich so erinnern, für mein ganzes Leben war meine Mutter eigentlich alleinerziehend, selbstständig, am Arbeiten, am Machen, am Tun. Typisch Osten, haben wir ja vorhin schon auch gesagt.
Genau.
Ne?
Ja. Ja, weil ich denke mir auch, so wie ich auf dich jetzt in den letzten Wochen aufmerksam geworden bin, habe ich gesehen, als du deinen letzten Song rausgebracht hast, hast du dich bedankt bei Freunden, bei Familie, bei den Menschen, die dich dabei unterstützt haben, weil wir wissen, Musikerin zu sein ist dieser Tage nicht immer so easy.
Nein.
Und auch das Ganze zu finanzieren ist nicht immer einfach. Und nichtsdestotrotz tun wir es, nehmen die Dinge selber in die Hand Und da spreche ich halt nicht nur für mich, sondern auch für dich. Also du hast das ganze, die ganze letzte Single eigentlich alleine gestemmt. Auch das Video organisiert und Regie alles, geführt.
Ja. Also wir haben wirklich, dazu muss man sagen, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass dieser Song auch nur ansatzweise so viele, also die Reels, mit denen ich den Song auf Instagram beworben habe, dass die so viele Klicks teilweise bekommen, so viele Kommentare. Ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der jetzt so viele Hörerin hat auf Spotify oder Apple Music oder so, weil ich habe jetzt seit 11 Jahren keinen Song rausgebracht. Ich habe immer viele Songs geschrieben. Ja, ne? Ich habe immer viele Songs geschrieben, war auch teilweise bei irgendwelchen Labels unter Vertrag, durfte aber nie was rausbringen, weil es war nie gut genug oder
was?
Ja, oder ich muss aber auch sagen, ich war da in Phasen. Ich habe angefangen als gute Songwriterin und dann, weil ich so durch dieses Musikbusiness geschleift wurde, wurden die Songs auch wirklich irgendwann nicht mehr gut. Mhm. Weil wenn du dir die ganze Zeit denkst, wenn du einen Song schreibst, ich darf mich jetzt nicht verletzlich machen, weil der wird eh gleich wieder gebasht von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, ob der rauskommen darf oder nicht, dann packst du irgendwann dein Herz nicht mehr dahin, weißt du, in den Songwriting-Sessions. Und ja, an sich dachte ich mir halt so, okay, das Thema von der Single, die ich jetzt rausgebracht habe, das liegt mir extrem am Herzen. Das musste einfach irgendwie raus. Ja. Ich habe den Song eigentlich erstmal nur für mich selber geschrieben. Und dann habe ich so ein bisschen damit gerechnet, wenn ich den jetzt rausbringe, dann hört den meine Mama und ein paar Freundinnen. Und ich will aber mein Möglichstes tun, um den zu bewerben auf Instagram, weil ich halt kein Budget habe. Ich bin bei keinem Label mehr. Ich habe kein Management. Ich habe auch kein Geld, um diesen Song irgendwie zu bewerben. Und genau, dann habe ich mich ein bisschen mit Social Media einfach davor beschäftigt und habe das ganz viel allein auf die Beine gestellt und habe dann eben auch das Musikvideo komplett nur mit Freunden realisiert. Und da bin ich auch echt stolz drauf. Man ist ja so selten stolz auf sich, aber das ist wirklich was, wo ich echt stolz drauf bin, weil ich weiß ja auch, wie viel Musikvideos kosten normalerweise, weil ich schon Musikvideos bezahlt bekommen habe vom Labels, aber auch, weil ich als Stylistin hinter der Kamera sozusagen mit dabei war. Und wir haben da echt ein Video auf die Beine gestellt im Wert von über 20.000 Euro. Und ich habe dafür kein Geld bezahlt, weil ich einfach tolle Freunde habe, die alle Künstler sind, die einfach die gleiche Arbeits- und Freundesmoral haben wie ich. Und da bin ich extrem dankbar für einfach.
Ich finde, es ist auch wirklich fantastisch geworden, weil ich habe es dann gesehen und dachte so, also habe erst gelesen, dass du es selber umgesetzt hast. Und dann gesehen, wie gut es geworden ist und wie schön es ist, dass man sich doch irgendwie verlassen kann auf Menschen. Gerade in Zeiten von narzisstischen Wesenszügen, die sich überall durchziehen. Und man muss dazu sagen, der Song heißt auch narzisstisch. Und es passt natürlich in die Zeit gerade. Also mich wundert das nicht, dass der unheimlich viele Klicks bekommt, weil dieses Thema ist gerade so allgegenwärtig. Wir haben uns vorhin auch schon kurz darüber unterhalten, dass wir uns beide eigentlich wehren, das so dagegen, das so allumfassend oder so.
Ja, dass man halt jeden so Narzisst gleich nennt.
Genau.
Also ich habe auch extra in meinem Song nicht dieses Wort benutzt. Ja, also ich habe ja da so eine kleine Wortschöpfung drin, so als ob narzisstisch so wie eine Sprache ist, die ich nicht spreche, die ich nicht lernen möchte, wie Italienisch sprechen. Ich spreche kein Narzisstisch. Ja. Ob jetzt die Person in dem Song ein Narzisst ist oder nicht, so, das kann jeder selber drüber nachdenken, so wie er möchte. Aber mir geht es auch darum, dass ich möchte nicht jeden Menschen wirklich betiteln, auch vor allen Dingen nicht, wenn er undiagnostiziert ist oder ich bin da auch echt kein Fan von Menschen, die, wir haben alle irgendwie narzisstische Wesenszüge, hast du ja auch vorhin schon gesagt. Ja. Ich bin da echt kein Fan von, das so zu pauschalisieren und zu sagen, der ist ein Narzisst, der ist Narzisst, Narzisstin, der verhält sich mir gegenüber scheiße, Narzisst, weißt du. Na, ich meine, in dem Song geht es halt darum, ich habe halt 8 Jahre auch mit diesen Menschen verbracht.
Okay.
So, ne? Ich war verlobt und ich wollte auch absichtlich den Song generell halten und habe jetzt nicht dieses Wort benutzt, sondern einfach, ich habe diese Wortschöpfung gemacht. Weil ich glaube, da können sich auch mehr Leute mit identifizieren.
Voll. Und du hast natürlich auch so gute Beispiele dafür gefunden, wie diese narzisstischen Wesenszüge sich vielleicht auch äußern. Und ob das jetzt, es gibt Menschen, die halten das irgendwie gut aus oder die bemerken das gar nicht, die leben ihr Leben lang so. Und checken vielleicht gar nicht, dass es ihnen nicht gut tut. umso besser, wenn man es vielleicht auch einfach mal verbalisiert und sagt, also das sind so Kleinigkeiten, so kleine Hints, beziehungsweise es gibt auch sehr viele Menschen, die es halt entdecken und die sich da natürlich auch einfach absolut abgeholt und nicht alleine fühlen. Und das ist auch irgendwie schön.
Ich muss auch echt sagen, ich habe diesen Song geschrieben, weil ich keinen Song hatte, der das so klar benannt hat. Mhm. Weil es ist auch Absicht von mir, dass in den Strophen ganz viele Symptome aufgezeichnet sind. Und das ist so krass, weil als ich den Song geschrieben habe, ich bezeichne ja in den Strophen die Dinge, die wirklich passiert sind. Mhm. Aber man kann das wirklich so an der Hand abzählen einfach. Das sind alles Symptome von narzisstischem Verhalten. Mhm. Und man könnte damit sogar, kennst du diese Put a Finger Down Challenge? Mhm. Dieses Put a Finger Down If. Also mach einen Finger runter, wenn das und das ist. Und das ist in dem Song, das könntest du so machen. Ja, also wenn es um narzisstisches Verhalten geht. Es ist die erste Strophe, die zweite Strophe, alles im Chorus. Das sind alles narzisstische Wesenszüge, die ich da beschreibe, die aber in die Geschichte verwoben sind.
Ja. Wie gesagt, wir sind beide nicht unbedingt Freunde davon, es zu pauschalisieren. Nichtsdestotrotz tragen wir alle ein Stück weit diese narzisstischen Wesenszüge, egoistische Wesenszüge in uns. Und die Grenzen sind da, glaube ich, fließend. Und bei dem einen ist es halt ausgeprägter als bei dem anderen. Und manchmal merkt man ja auch einfach gar nicht, dass man sich vielleicht sogar ein bisschen tiefer auch in diese Wesenszüge hineinschraubt, ohne dabei gleich ein Narzisst zu sein. Und dann ist es doch schön, wenn man vielleicht auch genau diese Symptome mal hört. Vielleicht kann man sich dann auch selber mal hinterfragen und ein bisschen in die Reflexion gehen oder das einfach so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen als Selbstkontrolle, falls man...
Ja, ich hatte auch ganz viele Follower vor allem, die mir ihre Geschichten geschrieben haben, ne, mit Erfahrungen, wenn der Partner, die Partnerin so zu ihnen war, aber auch teilweise gehört, dass sich eben, wie du gerade meintest, Leute... Mhm. hinterfragt haben selber. Mhm. Und wenn man jetzt mal weg von diesem großen Wort Symptome hinher, schieß mich tot, geht. Ja. Es ist ja auch einfach eine Geschichte und auch einfach nur ein Erkennen von, hey, ich werde unfair behandelt. Es muss ja nicht immer gleich narzisstisch hier und da. Es ist einfach, okay, das tut weh, das ist nicht richtig, das ist toxisch und das ist auch mentaler Missbrauch, wenn solche Sachen passieren. Mhm. Ja. Ich finde, wir haben in unserer Gesellschaft eine viel zu hohe Toleranzgrenze, was als missbräuchlich beachtet wird und was nicht. Ja, weil wir halt dieses große Wort so verbinden mit einem bestimmten Bild, was wir jahrelang, was super veraltet ist, aber was wir jahrelang in Medien gesehen haben. Was ist Missbrauch? Mhm. Ne? Und im Endeffekt ist aber schon sowas wie kleine Sachen, die es in jeder Beziehung gibt. Wir verhalten uns alle mal missbräuchlich. Mhm. Ja, wenn ich dir was sage und du verdrehst die Augen und siehst mich nicht, nimmst mich nicht ernst, das ist missbräuchliches Verhalten, weil du mich nach unten degradierst damit. Das ist psychische Gewalt, wenn das wiederholt passiert. Ja. Und ich bin total ausgerastet, als ich so viele auch Reaktionen auf den Song bekommen habe und habe richtig doll geweint auch.
Das glaube ich.
Weil ich den geschrieben habe, den Song, in einer Zeit, wo ich mir das so gewünscht hätte, dass ich sowas hören kann. Mhm. Weil ich habe erst nach der Beziehung das überhaupt zugelassen zu denken in die Richtung, dass das alles nicht so richtig gelaufen ist. Ne, und man gibt sich nach sowas ja auch so doll selber die Schuld und sagt sich, ich bin verrückt, ich habe Schuld, ich bin the crazy ex.
Was läuft mit mir nicht richtig?
Genau, warum mache ich immer so Drama, warum stört mich das alles so? Und ja, also als ich so die ersten Reaktionen bekommen habe und auch von Frauen, die dann so gesagt haben, hey, ich hinterfrage das jetzt alles ein bisschen und das wird auch Konsequenzen haben in meinem Denken. Manche haben mir sogar geschrieben, dass sie sich dann getrennt haben, wofür ich bitte nicht die Verantwortung übernehmen möchte.
Nein, so, weil jeder ist für sich selber verantwortlich, das
genau.
ist auch so.
Aber ich glaube halt, es ist ja auch nicht so, dass du einen Song hörst und dich dann trennst. Ja, da muss ja schon, wenn du dich dann wirklich nach sowas trennst, das ist ja ein Build-up. Ja, da muss ja schon sonst was passiert sein.
Es ist eher ein Mutmachsong eigentlich, um da vielleicht mal kurz drüber nachzudenken. Und wie gesagt, sich eben nicht allein zu fühlen und dann vielleicht eine schlussendliche Entscheidung zu treffen, die ja am Ende für das eigene Wohl gut ist.
Ja, und auch in der Bridge, da geht es ja dann auch eigentlich nur in dem Fall um mich, die Person, die das singt, oder um die Frau, der das passiert.
Ich bin weich.
Ja, ich bin warm.
Licht.
Genau.
Ja. Und das finde ich so schön dabei, dass es eben in dem Song nicht so, es ist nicht hysterisch, es ist auch nicht anklagend, beziehungsweise es kriegt halt diese schöne Wendung von, hey, ich werde dadurch nicht hart. Mhm, ja. Also dieses schöne Bild dann zum Schluss, so es macht mich nicht klein, es macht mich nicht hart. Also auch wenn du nicht gut zu mir warst, ich bin immer noch gut zu mir und ich weiß meine Wärme, mein Licht, meinen Glanz zu schätzen und ich hole das auch oder ich kann das auch wieder rausholen, ja. Weil irgendwie, was du sagst, kannst du sein.
Ja,
du hast mir den. Manchmal vergisst man das natürlich auch, sich das immer selber wieder zu sagen, in dieser vielleicht auch in dieser Schraube, in die man sich dann reindreht und sich fast mehr um die andere Person eine Zeit lang dreht, als um sich selber. Fast?
Ja. Also ich meine, wo man sich in ganz vielen Fällen nur noch um die andere Person dreht. Ich glaube, das ist halt, es geht nicht unbedingt drum, so dieses, hey, ich habe meinen Glanz behalten. Es geht vor allem darum, du hast den mir genommen, unsere Situation hat mir den Glanz genommen, aber ich krieg den wieder. So, ich hole mir den selber wieder. Ne?
Gab es irgendwas, was dir in der Zeit geholfen hat? Also
Freunde, oh mein Gott, es ist so krass. Also ich meine, das hört man ja überall, ja. Aber Frauen sind so strong und Frauenfreundschaften sind so wichtig. Ich habe jetzt nicht nur Frauenfreundschaften gehabt, die mir da geholfen haben, aber generell Freundschaften. Und unter Frauen ist das nochmal so was anderes. Weißt du, so du mit deinen Girls, so was für eine Stärke da ist, weil wir auch alleine schon patriarchal gesellschaftlich gesehen sind wir einfach lange ein unterdrücktes Geschlecht, was sich immer noch so ein bisschen einfach Gehör verschaffen
komplett.
Muss. Was heißt ein bisschen? Wir müssen uns Gehör verschaffen.
Absolut. So.
Und um ernst genommen zu werden, gerade in der Showbranche, du kennst das, werden wir damit täglich, minütlich konfrontiert. Und ich glaube, dass gerade Frauen, die einfach ein gewisses Leid oder ein gewisses Nicht-Gesehen-Werden in der Gesellschaft so gewöhnt sind und dadurch aber so stark werden, weil wir so smart manchmal laut werden müssen, weil wir eben darauf achten müssen, nicht hysterisch zu sein, nicht dramatisch wahrgenommen zu werden, nicht, also diese ganzen Stereotypen, die man dann Frauen so ein bisschen aufbürdet, das erfordert so viel Schlauheit von uns Frauen in dieser Gesellschaft, die leider so funktioniert, auf eine Art und Weise laut zu sein, die auch gesehen wird und nicht so abgestempelt wird. Und das ist total blöd, dass wir überhaupt so strategisch denken müssen, daran gehen müssen.
Überleg doch mal, selbst Männer, die als dramatisch und hysterisch bezeichnet werden, was sagt man zu denen? Das sind auch Drama-Queens.
Ja, ja.
Keine Drama-Kings.
Das stimmt, absolut.
Ist mir gerade so irgendwie, ich war gestern auf so einer wunderschönen Veranstaltung, die heißt Gemeinsam bunt und ich habe einen meiner ersten Songs gesungen, der heißt Ich bin ja kein Mann und vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, boah scheiße, der ist echt schlecht alt geworden. Also, weil ich singe, ich bin ja kein Mann, ich kann mir Tränen erlauben, ich bin ja kein Mann und eines kannst du mir glauben, wenn ich heute alleine tanze, schaut keiner mich blöd an. Und ich dachte vor ein paar Wochen, oder auch schon damals immer, wenn ich darauf angesprochen wurde, also dürfen denn Männer nicht weinen, Frau Hesse? Und dann war ich so, doch, das dürfen sie. Aber ich habe es ja aus meiner Perspektive geschrieben, wie es mir eigentlich immer auch so auferlegt wurde. Die Frau darf weich sein oder der Mann darf nicht weinen und so.
Ja.
Und natürlich ist es überspitzt. Aber wenn ich das auf einer queeren Veranstaltung singe und mir dann denke, weißt du was, ich bin ja kein Mann. Und schon gar kein alter weißer Mann. Und ich
schmerz
auch nicht. Dann drehe ich dieses Ding für mich und finde meinen Frieden mit diesem Lied gerade so ein bisschen.
Das klingt auch für mich eigentlich höchst feministisch. Also
habe ich dann auch gedacht.
Ne? Also, weil wenn der Song in dem Moment nicht aus diesem Blickwinkel geschrieben wurde, klingt es für mich trotzdem so, also ich finde das eine gute Übersetzung für dich. Weil es ist ja wirklich traurig, dass Männer das nicht dürfen.
Ja,
dass das Männerbild ist. Und ich finde auch, dass wir einfach...
Oder dass es Menschen gibt, die sagen, dass Männer das nicht dürfen.
Ja.
So, weil, also sie dürfen weinen.
Ja,
sie
natürlich können, also dürfen sie.
Bitte, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Die Mehrheit der Gesellschaft halt einfach erlaubt es einem nicht. Nur in einer gewissen Bubble, habe ich immer das Gefühl. Ja, in meiner Bubble ist es fast schon uncool, ein Mann zu sein, der nicht seine Gefühle zeigen kann. Aber ich sehe das, also ich werde so viel mit unterschiedlichen Bubbles konfrontiert in meinem Leben. Du ja sicher auch. Und das ist einfach so krass, in wie vielen Kreisen das so normal ist, dass Männer einfach noch diesem alten Stereotyp folgen. Und es tut mir so leid, weil ich mir auch denke, ach, diese ganzen Menschen, die so antifeministisch eingestellt sind oder gegen Feministinnen, denke ich mir immer, ach Mann, es ist so traurig, weil ihr versteht gar nicht, dass Feminismus für Männer ist.
Ja.
Weißt du? Also, es wäre doch so schön für die, wenn sie auch gleichgestellt emotional, wie wir handeln könnten. Weil dann hätten sie diesen ganzen Druck, mit dem ja teilweise auch sexistische Männer argumentieren. Mhm. Die sagen ja dann oft, ja, bei uns geht's auch nicht gut, wir leiden auch, wir haben die höchste Selbstmordrate, wir sind depressiv. Warum seid ihr depressiv? Mhm. Weil ihr so einen gesellschaftlichen Druck habt, erfolgreich sein zu müssen, keine Gefühle zeigen zu müssen, nicht männlich
versorgen
sein zu müssen.
Alles,
genau, alles regeln zu müssen, bloß nicht emotional und immer nur leisten. Und ich finde das so schade, dass gerade diese Leute, die so extrem gegen Feminismus sind, nicht checken, dass das denen so gut tun würde.
Ja, das Ding ist auch, ich meine, ich habe einen 3-jährigen Sohn und selbst ich kriege schon zu hören, wenn der irgendwie ab und zu nicht das Happy-Peppy-Kind ist oder wenn er mal weint, so, oh ja, ihr habt ihr. Und dann denke ich mir so, also da bäumt sich alles in mir auf und ich will jedem sagen, stopp. Ja. Mein Kind darf weinen, mein Kind darf fühlen, es ist alles in Ordnung. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, also ich versuche einfach in der Menschlichkeit zu bleiben. Ich muss gar nicht feministisch denken oder patriarchal, wie auch immer. Ich denke mir doch, lasst uns doch einfach mal weg von diesen Kategorisierungen gehen, sondern einfach mal ans Menschsein denken.
Ja, voll.
Das ist so.
Ich finde das auch, also ich merke das auch zum Beispiel, in meiner Bubble wird halt sowas wie Patriarchat, Feminismus, diese ganzen schweren Wörter, ja, das wird so oft benutzt. Es ist halt leider von gewissen Seiten wird es benutzt so ein bisschen als Angriff auch auf die woke Bubble, sage ich jetzt mal. Und diese Begriffe werden so ein bisschen umgedreht, aber ich finde das selber schade, dass man solche Begriffe benutzen muss, weil sie natürlich eine Begrifflichkeit erklären, sehr gut erklären und das vereinfachen, darüber zu reden. Aber ich finde es halt schade, dass da nicht einfachere Wörter benutzt werden können, weil diese Worte natürlich super viele Menschen abschrecken. Ne? Also das ist halt, also zum Beispiel, wenn man jetzt sowas wie Woke sieht, ja, das wurde ja von gewissen Parteien auch mittlerweile so wie als Kampfbegriff benutzt, ne, und einfach komplett umgedreht als negatives Wort. Dabei heißt Woke einfach nur wach sein. Mhm. Und das spielt sehr gut in das, was du gerade gesagt hast, nämlich wach sein, Mensch sein, wach sein für andere Menschen und wie die leben. Ja.
Und ich sag mal so, kurze Überleitung dann zum Osten. Ist dir das auch mal begegnet, dass wir als Schlafschafe bezeichnet wurden? So von wegen die auch, na, die.
Die Ossis?
Ja, ja, die haben es doch noch nicht mitgekriegt da.
Na, nee, was ich nur kenne ist, warte mal, wie heißt das dann nochmal? Ich kenne nur das Tal der Ahnungslosen.
Ah ja, genau.
Das kenne ich.
Genau, so. Aber es stand irgendwie auch so bezeichnet für den Osten.
Ja.
Genau. Ja. Und da denke ich mir dann ja auch so, fast 30 Jahre nach der Wende.
Ja.
Es ist einfach, also es gefühlt jeder im Tal der Ahnungslosen, der das behauptet.
Das denke ich mir auch, ja. Aber ganz ehrlich, solche Sätze, das ist halt, ich glaube, das sind auch noch Leute, die eben aus einer anderen Generation kommen, die das so mittragen, weißt du so. Aber ich habe tatsächlich jetzt bei mir noch nie so ein Bashing mitbekommen, dass ich irgendwie als dumm betitelt wurde, weil ich ein Ossi bin. So, ich wurde aus ganz anderen Gründen dumm betitelt schon in meinem Leben. Also ich glaube so, dass ich Ostkind bin, das ist dann so am wenigsten Schlimmste. Ja. Aber ja, das ist so schade, weil ich meine, diese Menschen sind halt selber einfach wahnsinnig dumm, wie du gerade schon meintest.
Aber du hast vorhin auch gesagt, also ich merke auch, dass wir so einen Sprachschatz haben, der auf jeden Fall mir sehr vertraut ist. Du hast irgendwie gesagt, deine Freunde haben eine Freundschaftsmoral und irgendwie oder so einen Zusammenhalt und alles. Ja. Das sind aber auch alles so Attribute und Worte, die natürlich so krass von der DDR geprägt waren.
Ja. Ich glaube, ich bin da auch komplett von meiner Mama, eben von meiner Familie geprägt. Also ich merke das auch, dass...
Wo bist du geboren?
In Dresden.
Ah ja.
Ja, in Dresden-Neustadt.
Ach, genau. Schön.
Und wo bist du geboren?
In Halberstadt.
In Halberstadt.
Halberstadt bei Magdeburg.
Halberstadt. Ja.
In Dresden.
In Dresden. Ne, freilich.
Geil. Wie lang warst du da?
Bis ich 5 war.
Okay.
Und deswegen habe ich den Dialekt auch so kaum mitgenommen. Ich kann so ein bisschen, wenn ich möchte. Ja. Aber ich glaube, so meine Oma würde sagen, so, du sechselst überhaupt nicht. Aber wenn ich wieder in Dresden bin, dann fange ich auch so übelst an zu sechseln. Ja. Siehst du, dann kommt wieder sowas wie übelst. Oder du Kunde, du. So, kennst du so?
Meiner.
Deiner. Seiner. Genau. ich finde es so lustig, wenn man sächsisch geht, die Stimme immer so hoch, ja, weil das Sächseln so vorne im Mund stattfindet. Bayerisch ist immer so hinten im Hals, mhm, so zieh fix, so hier hinten.
Stimmt.
So holst dein Furzen, dein Gscherde, so hier hinten. Weißt
du? Okay, now ja, we're talking.
Aber das sagt man da doch so für Mund. Ja. Und in Bayern ist es, und in Sachsen bist du so weit vorne. Und dann ist es, ne, freilich, ne, klar, hier, ne, ne, die Charlie hier, ne, bei dir im Studio, ne, bei mir in der Wohnung.
Wir wollen ja nie, Mann. Nee.
Ja, nee, aber um da wieder rauszukommen. Also die Ostmentalität habe ich auf jeden Fall safe von meiner Mama, von meiner Oma.
Ja. Die Oma lebt auch noch in Dresden.
Die Oma lebt noch in Dresden, genau. Mein Papa wohnt auch in Radebeul, das ist in der Nähe.
Kenne ich.
Genau, und das... Also ich bin mit meiner Mama so aufgewachsen, ich meine Mutter hatte wirklich die meiste Zeit ihrer Karriere extrem viel Glück. Mhm. Ja, die hatte schon relativ früh ihren Durchbruch, dann hatte die immer gut zu tun. Mittlerweile hat sie auch noch andere Jobs, weil es einfach schwer ist, mhm, leider für Frauen, mhm, in einem gewissen Alter Schauspieljobs zu finden. Mhm. Und da geht sie auch sehr offen mit um. Und mhm, ich bewundere sie aber total dafür, dass sie nach all den Jahren, wo sie wirklich Erfolg hatte und gut Geld verdient hat, mhm, das ist halt auch diese Ostmann-Mentalität. Wenn es dann halt nicht mehr kommt, natürlich, ne, man muss das irgendwie verarbeiten. Es ist viel für einen Menschen, mhm, wenn vorher viel Erfolg da war und es dann eher schwieriger wird, Rollen zu bekommen. Vor allem wegen so einem Grund wie im Alter. Mhm. Aber sie ist sich dann auch nicht zu schade, einfach Jobs zu machen. Weißt du, ja, die packt einfach an. Und ja, dann sagt sie auch nicht, ja, wieso? Nö, ich habe Schauspiel studiert. Das mache ich doch nicht. Ich mache doch keinen normalen Job. Nee, meine Mama arbeitet richtig als Floristin.
Ach, cool.
Macht ganz viele Jobs, Lesungen, ist natürlich auch noch teilweise am Theater und sowas. Ne? Macht, mhm, nebenbei noch Castings. Mhm. Und genau dieses, ja, das hat sie mir auch mitgegeben. Also ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, vor ein paar Jahren mal The Voice of Germany.
Doch, das weiß,
ja,
ich.
Ja, genau. So eine Castingshow gewonnen, so. Und es ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, mhm, Erfolg, den meine Mutter über Jahre hatte. Aber das war sehr viel.
Ach, du hast das gewonnen?
Ja.
Nein, das, genau, habe ich nicht. Ich weiß nur, dass du da warst.
Nee, nee.
Ach, ich habe das.
Alles gut, das gar
ich,
kein Problem.
Weil ich weiß noch, dass ich dich über The Voice of Germany quasi kennengelernt habe, dass ich das und dich jetzt wiederentdeckt habe über Narzisstisch. Und aber da war das dann immer so, ach krass, ja, und das ist die Tochter von.
Ah, so lustig.
Genau, ja.
Ja, nee, also tatsächlich habe ich das damals gewonnen. Geil. Aber das ist auch schon so lange her. Also das ist, ne, und ich hatte das da auch sehr, ja, sehr schnell, dieses Übernacht so ganz viel. Mhm. Und damals war auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Da, ja, hat das richtig noch was geheißen. Ja, da wurdest du 11 Jahre. Ne, und da wurdest du richtig noch, wenn du da gewonnen hast, warst du Platz 1 der Charts.
Ja.
So, das ist heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so. Ich weiß es nicht.
Wie hieß deine Single?
Blue Heart hieß die. Ja, genau. Und da habe ich das halt auch so die Erfahrung gemacht. Ich hatte so 2 Jahre, ja, warst du finanziell, hattest du, mhm, ausgesorgt und hast natürlich sehr viel Erfolg gehabt in dieser, mhm, Zeit, hast viele Gigs gespielt. Und das hat sie mir aber da auch so mitgegeben, auch trotzdem währenddessen danach einfach, ja, keinen Höhenflug zu bekommen, mhm, sage ich mal, und einfach am Boden zu bleiben und immer zu arbeiten.
Ja.
Und also ich sage es jetzt mal ganz lapsch, mhm, also ich habe auch schon Putzjobs gehabt,
ja,
weil meine Mama mir das so mitgegeben hat, mhm, wenn du kein Geld hast, dann musst du arbeiten und, ja, dann ist es auch gut, da hast du was zu tun, dann bist du tüchtig,
ja, genau,
ne, und dann geht es einem auch besser.
Ja,
ne?
Das stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade auch durch diese Ost-Vergangenheit, wo ja keiner richtig Besitz hatte oder so. Und klar, du gehst immer arbeiten, um dir quasi dein Leben zu finanzieren. Es wurde nie halt richtig was angeschafft. Meine, mhm, Eltern haben mir zum Beispiel auch mitgegeben, als ich habe damals auch 2007 bis 2009 in einer Mädchenband meine Zeit verbracht und wir waren wirklich gut bezahlt. Wir waren unerfolgreich, aber wir haben richtig viel Geld verdient.
Das habe ich gelesen, du warst bei Star Search auch,
ja,
oder? Ich habe, genau, nicht gelesen, du warst in einer Mädchenband und, ja, bei Star Search.
Genau, bei Star Search habe ich richtig verkackt, da habe ich auch richtig,
echt,
schief gesungen. Ja.
Oh nein!
Und aber das war okay, weil ich bin auch noch zur Schule gegangen. Ich war damals noch in Halberstadt und dann habe ich dann aber meine Lehre daraus gezogen, dass ich halt mich einfach auch konzentrieren muss, wenn ich auf die Bühne gehe.
Ja.
Es war so, ich dachte, ich habe mich wirklich blenden lassen von den Scheinwerfern, von den Kameras, von allem. Ich hatte da so Spaß auf einmal. Dann dachte ich so, oh, jetzt ist der Moment da. Weißt du, 3 Wochen probst du für den ganzen Abend.
Ja, ja.
Oh, und dann stehe ich da auf der Bühne und denke an meine beste Freundin in Halberstadt jetzt gerade, die jetzt das gerade im Fernsehen sieht.
Oh, nein.
Und dann versemmel ich die Töne.
Oh,
weil ich einfach so, war so, dann ging es auf einmal los und ich war einfach unkonzentriert.
Ja, aber das verstehe ich so gut. Also
voll,
ich
war 16, es war irgendwie, oh
Gott, gerade mit 16.
Aus der Kleinstadt, weißt du, auf einmal 3 Wochen in Berlin gewesen, so eine Castingshow mitgemacht und irgendwie standen die Wetten wohl auch richtig gut, also oder meine Chancen standen gar nicht so schlecht und davon habe ich mich auf jeden Fall mitreißen lassen.
Ja.
Und habe es dann einfach mal daneben gesetzt.
Scheiße,
und das ist okay.
Leid.
Nö, das ist total in Ordnung, weil irgendwie gehört das auch dazu.
Ja,
also,
ja.
Das sind die kleinen Lehren, die ich dann mitnehme. Heute lasse ich mich auch nicht mehr so aufregen. Also quasi aufregen auch im positiven Sinn. So, dass immer diese Frage, bevor man auf die Bühne geht, bist du aufgeregt?
Mhm.
Und dann denke ich mir, ja, ich habe eine gewisse Art von Lampenfieber oder von freudiger Erregung, dass ich jetzt irgendwie gleich auf die Bühne gehen darf und das machen darf, was ich sehr gerne mache. Aber es ist keine negative Aufregung, es ist kein böses Lampenfieber. Also es ist kein Fieber, sondern es ist was Schönes. Es ist aber auch ein Bewusstsein dafür, dass ich gleich was machen darf, was mir unheimlich viel Freude macht. Und ich lasse mich nicht mehr so verrückt machen.
Das ist so schön, dass du das sagst, weil ich habe immer so Lampenfieber. Und
echt?
Ich denke mir, man hört das endlich auf. Aber du hast wahrscheinlich auch echt viel mehr Bühnenerfahrung als ich.
Nee, vielleicht.
Safe, auf jeden Fall.
Aber es kommt auch irgendwie einfach mit so einem... Mit so einer Leck-mich-am-Arsch-Einstellung.
Aber das ist so geil, dass du das hast.
Und es ist als Mutter noch krasser geworden, ehrlicherweise.
Ja.
Weil sich die Prioritäten sowieso verschieben. Und irgendwann denke ich mir, uns wurde auch immer eingeredet, du darfst nicht arrogant sein, nicht so selbstbewusst, wie auch immer. Aber ich kann auch einfach sagen, ich weiß, was ich tue, wenn ich auf die Bühne gehe.
Und du darfst auch einfach, was heißt, arrogant ist blöd, ja aber ich finde das auch
aber
immer...
Aber es wurde oft so, so abgestempelt, wenn du gesagt hast, nö, also hätte ich gesagt, wenn mich jemand gefragt hätte, und bist du aufgeregt? Nö, ich weiß doch, was ich kann oder ich weiß doch, was ich gleich mache, dann hätte es gehießen, ist aber, naja.
Und das ist aber zum Beispiel, hier, nimm mal einen Mann, wenn der auf die Bühne geht, dann ist er gleich irgendwie cool.
Ja,
weißt
du,
da sagen dann alle so, oh mein Gott, ist er cool, Mensch.
Aufgeregt, nein.
Ja, genau. Nee, aber ich finde es voll schön, dass du das sagst, weil ich hoffe, dass meine Stage Fright irgendwann so ein bisschen weggeht, meine Angst vor der Bühne.
Mhm. Wovor hast du da aber Angst?
Töne zu versemmeln, weil ich merke dann immer, dass ich anfange zu zittern.
Ja.
Und wenn du zitterst, kannst du das Zwerchfell nicht mehr stützen. Und ich bin auch eine wahnsinnige Perfektionistin. Also was so Töne angeht.
Wenn du zitterst, ist gefühlt auch dein Atem unterbrochen.
Genau.
Und meine Gesangslehrerin sagt immer, und mit der habe ich das, glaube ich, auch sehr gelernt, also unabhängig von meinem persönlichen Mindset, die sagt immer, singen ist nur die Luft bewegen. Keep breathing.
Mm.
Und das war für mich ein Game Changer.
Das ist nur die Luft bewegen. Oh, vielleicht muss ich mir das mal kurz hinter meine Ohren tätowieren, oder?
Es ist wirklich so, einfach keep breathing, einfach dieses Atmen und dieses in mich reinführen. Wenn ich merke, ich halte auf der Bühne so oft die Luft an oder wenn ich durch den Alltag gehe. Und sie hat immer gesagt, weißt du was, egal ob du an der roten Ampel stehst oder ob du gerade die Treppe hochgehst, ob du im Supermarkt an der Kasse stehst und dich schon wieder ärgerst, dass es zu lange dauert, check kurz ein.
Ja.
Check kurz in dich ein. Es kann dich gar nicht so viel stressen, dass es wert ist, die Luft anzuhalten.
Ich halte auch so oft im Alltag meine Luft an. Ich kriege manchmal richtig Kopfschmerzen oder krieg so Kieferschmerzen.
Voll. Beißt und dann auch auf die Zähne wahrscheinlich.
Genau, genau.
Beißt du dich durch.
Voll. Und ich denke mir immer schon so, kennst du das, wenn du so im Alltag bist und dann merkst du so, oh fuck, ich habe gefühlt gerade 3 Minuten nicht mehr richtig geatmet, sondern einfach nur so flach geatmet.
Mhm.
Ja, das habe ich auch richtig oft.
Genau, und ich glaube, damit... ist es bei mir wirklich, also dieser Spruch hat mir ganz, ganz viel mitgegeben.
Mhm.
Und ich mag diese Frau, die mir einfach jedes Mal, wenn ich da hinkomme, ein gutes Gefühl gibt und wo ich immer wieder daran erinnert werde, singen ist nur die Luft bewegen. Und es sind auch, und wenn man einen Ton daneben geht, ja, cool, live ist live. Was ist denn gerade auf Instagram los? Da werden doch alle Sängerinnen irgendwie miteinander, okay, vergleichen ist immer nicht so geil, aber trotzdem wird gezeigt, guck mal hier, die ist mit Autotune und da wird es irgendwie hingezogen. Aber die singt halt irgendwie ohne Autotune und singt live, so wie Olivia Rodrigo oder wie sie heißt.
Ich meine, es ist doch auch bei diesen ganzen AI-Sachen.
Ja, who cares, weißt du, ich meine, es lebt ja auch von der... Unperfektion, vielleicht auch mal einen Ton einfach so zu halten, wie er ist. Und wenn er halt absagt, ja.
Ja, vor allem, also sorry, aber bei einer Live-Aufnahme, wenn du im Studio bist, natürlich, jede Stimme, das ist ja auch komplett unmenschlich, das von einer Stimme live zu verlangen, weil jede menschliche Stimme hat flatte Töne mal drin oder so. Das gibt's nicht auf der Bühne komplett perfekt zu singen wie im Studio. Im Studio kannst du sonst was mit der Stimme machen. Selbst wenn du jetzt.
Du hast auch unendlich viele Versuche im Studio.
Ja. Also es kommt auf die Geduld des Produzenten an, oder?
Ja. Ja. Vor allen Dingen, selbst so Artists, wo man denkt, da ist jetzt nicht viel mit der Stimme gemacht. Alleine schon, wenn du so da mal so ein bisschen Luft wegnimmst oder das ein bisschen mehr klarer ziehst. Mhm. Ich sage jetzt gar nicht, dass alle Artists super doll bearbeitet sind. Das stimmt auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass manchmal drehst du so einen kleinen Knopf, der gar nicht viel macht. Und das ist genau das, was dann live übers Mikro halt nicht so rüberkommen würde. Ja. Und dann klingt das eben nicht so wie auf der CD. Ja gut, dann hört ihr sonst halt die CD an.
Genau, beziehungsweise ich glaube, die Hörgewohnheiten wurden sich so ein bisschen antrainiert. Mhm. Weißt du, in den 90er Jahren, wo alles glatt gebügelt wurde, wo Autotune entdeckt wurde oder noch vorher. Es musste alles so glatt klingen. Die Boybands mussten glatt aussehen. Die Girlbands hatten alle ihren... da gab es für jeden was dabei. Es war irgendwie alles so durchgetimt, durchdacht und es durfte keine Ecken und Kanten haben. Und das ist halt aber auch was, mit dem wir groß geworden sind.
Mhm,
ja. Und deshalb ist da ja manchmal so ein Hang dazu, auch gerade im Schlager oder so, diese Vollplayback-Geschichten, wo ich mir denke...
Schade so, oder?
Voll, aber... Die Leute feiern es halt trotzdem. Also irgendwie hat man sich da so hinentwickelt und jetzt geht man halt wieder auch in eine andere Richtung. Es ist ja immer so ein Antitrend, wie auch immer. Aber wir sind halt mit diesen glatten Geschichten auch groß geworden und deshalb fällt es uns vielleicht auch so schwer, jetzt auf die Bühne zu gehen und zu sagen, dann singe ich halt mal einen Ton. Also ich ist jetzt nicht mein Bestreben, einen Ton daneben zu singen. Ich möchte schon auch gerade und schön singen, so wie ich das möchte, aber...
Manchmal hört man sich ja auch einfach nicht gut. Also tut mir leid, wie oft war ich schon auf der Bühne und war so, hab mich nicht gehört, der Sound ging irgendwo nach vorne hinweg, was weiß ich so. Also natürlich sehen wir alle in der Dusche gut, wo alles auf Hall ist und wo wir nur uns hören. Mhm. So, ne? Aber um nochmal darauf zurückzukommen, dass du meintest, ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, nicht nur mit dem Atmen nicht vergessen, sondern auch, dass du dir sagst, ja, warum? Ich bin gut in dem, was ich tue. Warum sollte ich Angst haben? Weil da habe ich gerade so drüber nachgedacht die ganze Zeit und dachte so, yes, girl, auf jeden Fall. Ja, weil das ist nämlich was, das probiere ich gerade seit meiner Trennung. Mhm. So dieses Selbstbewusstsein, diesen Selbstwert. Mhm. Ja, das ist ja auch der Unterschied zwischen Arroganz und Selbstliebe, Selbstwert. Mhm. So dieses... Ja, ich weiß eigentlich, was ich kann. Ich weiß auch, dass ich gut singe auf der Bühne. Ich weiß auch, dass ich gut schreibe. Ich weiß das alles.
Du hast The Voice of Germany gewonnen. Entschuldige mal bitte. Natürlich singst du gut.
Also. Ja, so, weißt du, das ist so, ich habe mir das...
Ich übersetze das mal kurz. Das ist die Stimme Deutschlands.
Oh Gott, sag das nicht so laut.
Nee, und darauf kannst du auch stolz sein. Das ist ja ein Wettbewerb, den man sich stellt und da stimmen Leute ab und das ist eine Karte. Also es heißt ja nicht, dass du Deutschlands tollste Stimme bist, aber trotzdem geht es ja bei The Voice und das finde ich schön, seit der ersten Staffel an wirklich um die Stimme.
Ja, das fand ich auch super, als ich bei der Show mit war, dass man auch dieses Ding, dass die sich umdrehen und sowas, das fand ich wirklich cool. Nee, das finde ich auch gut. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es eben seitdem ich so getrennt bin, sage ich mir auch so, seit ein, zwei Jahren nehme ich das voll gut an, wenn Leute mir sagen, ah, das heißt, du bist Sängerin, das heißt, du kannst gut singen. Weil ich habe früher immer gesagt so, ja, naja, Interpretationssache.
Ich sag im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja, das ist gut, das Wort nehme ich vielleicht. Nee, aber ich sage auch wirklich jetzt mittlerweile so, ja, danke, ja, ich kann gut singen. Ich denke schon, ja, weil kann ich auch einfach, weil... Ja. Ich meine, das wäre auch schade, wenn das mein Plan wäre und ich das nicht könnte. So. Ja. Oh Gott, jetzt alle Leute, die mich jemals live sehen, sind jetzt so, oh, das werde ich überprüfen beim nächsten Mal.
Ich glaube, Menschen, die auf ein Live-Konzert gehen, die wollen nicht die krasse Stimme hören, die wollen das Feeling auf einem Konzert. Ja, und deshalb gehen wir doch auf Konzerte. Ja. Genau. Also jemand, der zu dir auf ein Konzert kommt, der will keine Opernarien hören.
Nee.
Der will auch nicht Mariah Carey sehen. sondern der will einfach Charlie and Schmutzler sehen und hören und fühlen.
Ja, und halt diese Geschichten erzählen. Ja. Auch alle Musiker, zu denen ich gerne auf Konzerte gegangen bin. Mhm. Ich meine, klar, es gibt auch welche, die sind technisch so versiert, wo du halt so mit offenem Mund vor der Bühne stehst.
Ja, cool. Ich habe mir auch Katy Perry angeguckt und fand's geil.
So, weißt du, so. oder irgendwelche krassen Jazzmusiker, die jetzt nicht die krasse Show machen. Aber die Konzerte, die mir am meisten Spaß machen, sind die Leute, die wirklich zwischendurch auch noch quatschen und erzählen und mich mit in den Songtext mit einbinden und einfach eine Connection zum Publikum herstellen. Das ist auch was, was mir hilft auf der Bühne. Ja, wenn ich ein cooles Publikum habe, ein tolles Publikum, dann wird das so ein bisschen wie so ein Wohnzimmergefühl. Mhm. Ne? So, ja.
Das ist ja auch schön, wenn du schon sagst, ich habe ein cooles Publikum, dann sind die checken das wahrscheinlich, dass du die cool findest.
Ja, hoffentlich checken sie das. Eigentlich sollte man das auch einfach auf der Bühne sagen. So, hey, ihr seid voll cool, danke, dass ihr hier seid. Wie ist das im Schlagerbereich? Kann man da so mit den Leuten wirklich reden? Weil ich habe schon ein paar Mal Leute, also ich bin ja früher auch auf so Festen aufgetreten, wo viele Schlagerleute auch unterwegs waren. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass das halt, dadurch, dass es ja auch große Bühnen sind, ne, oder dass die Leute viel mitschunkeln, da ist ja jetzt nicht so viel Platz für persönliche Geschichten, oder?
Ich habe gelernt, mir den Platz zu machen oder den Raum einfach zu nehmen für diese Geschichten. Weil ich glaube, genau das ist es, was es ausmacht. Am Ende sitzen da Leute, die auch irgendwie abgeholt werden wollen. Mhm. Die wollen natürlich irgendwie mitschunkeln und mitklatschen. Die finden es auch schön, wenn da Stimmung ist. Aber primär muss man sagen, ist das ja ein gesetztes Publikum. Schlagerkonzerte sind ja auch fast immer sitzend.
Stimmt.
Und das ist auch schön, weißt du, die wollen auch zuhören, die wollen auch Geschichten hören und die wollen auch ein paar persönliche Anekdoten haben, ja, wo man irgendwie vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert oder so. Deshalb, ich kann zum Beispiel ganz schwer bei jedem Auftritt das selber machen. Ich habe noch nicht mal jedes Mal die gleiche Setlist, weil ich immer denke, wer sitzt da heute, wo bin ich, was mache ich da, und ich möchte es auch irgendwie so ein bisschen locker flockig haben. Ich habe dann irgendwie so einen roten Faden, wo ich mir denke, es gibt so ein, zwei Geschichten, die ich gerne erzähle, wo ich auch weiß, da ist man interessiert dran, und das macht es ja auch irgendwie aus, und das finde ich macht auch ein tolles Schlagerkonzert für mich aus. Es ist, und selbst bei Helene, die schafft es in einem Stadion, finde ich noch, ihr Publikum so in den Arm zu nehmen. Und das ist Schlager für mich. Das ist diese heile Welt, wo du kurz ausschaltest und dich aber wirklich umarmt fühlst.
Und trotzdem halt auch abgeholt fühlst. Ja. Ne? Also ich meine, ich persönlich hör jetzt keinen Schlager.
Ich
aber
schon.
Das glaube ich dir. Aber ich habe schon immer total Respekt für Leute aus dem Schlager gehabt, was leider nicht bei allen Musikerkollegen so ist, was ich super schade finde, weil ich mir so denke...
Ich kann es verstehen manchmal, ehrlicherweise.
Ich kann es auch verstehen.
Weil es gab, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber es gab ganz... Also eine ganz lange Zeit, wo es halt einfach nur so Interpreten gab, wo du das Gefühl hattest, oder beziehungsweise nicht mal, es lag nicht mal an den Interpreten, sondern auch an den Menschen dahinter, die das Ganze zu einem Produkt gemacht haben und die das so ein bisschen unmenschlich gemacht haben. Mhm. Und dann war Schlager glatt gebügelt und irgendwie nur so ein...
Ja.
Voll Playback einmal über die Bühne oder Künstler, die auch irgendwie sich dann drei Gigs nacheinander an einem Tag antun. Ich sage ehrlicherweise antun, weil du gehst von A nach B, aber ich habe, seitdem ich angefangen habe, Schlager zu machen, ja versucht auch das Ganze ein bisschen zu revolutionieren, weil ich immer mit Band gespielt habe anfangs. Also ich hatte glücklicherweise ein Team um mich, was das unterstützt hat, übrigens auch mit einem Dresdner, ganz vorne dran, als MD und Produzent und Songwriter mit. Der gesagt hat, nee, wir ziehen das durch, wir machen das live und hier und dann spielen wir live. Süß. Und wie oft ich aber nicht live spielen durfte, weil es im Schlager halt so war, nee, wir haben das immer so gemacht, wir haben jetzt hier nur Halbplaybacks, andere so viel zu viel Arbeit. Und jetzt spiele ich auch Halbplayback und denke mir, es ist für mich genauso viel Arbeit. Aber natürlich ist es für die Techniker rundherum ein bisschen leichter, das alles zu koordinieren und jetzt nicht noch irgendwie Reise hin und her zu schieben. Und dafür kostet, sind die nicht ausgelegt. Ja.
Es kostet halt auch weniger. Ne? Wenn man jetzt das Geld hätte en masse, dann würde man sich das aussuchen und nur Musiker dabei haben. Mhm. Aber das Problem hat ja jeder Musiker. Mhm. Also ich meine, es gibt mittlerweile so wenig Musiker, auch im Pop-Bereich, egal wo die wirklich, also Artists, die Musiker auf die Bühne stellen. Ja, die spielen halt alle nur noch mit Halbplayback, weil es halt teuer ist und weil Musik, du machst damit nicht mehr viel Geld heutzutage.
Und weil die Menschen das auch nicht mehr so zu schätzen wissen.
Das stimmt auch, weil also, die Menschen beschweren sich drüber, dass dann da keine Band auf der Bühne steht, aber beschweren sich auch, dass sie 25 Euro Ticket zahlen müssen, wo ich mir denke, also bitte, 25 Euro Ticket, das bleibt ja nicht alles.
Und wollen halt trotzdem für 12,99 Euro ein komplettes Spotify,
ja,
eine Bibliothek haben, die, keine Ahnung, in keinen Schrank passen würde, ne?
Ja.
Also
ja.
So eine Musikmediathek. Und das ist auch okay. Auch ich konsumiere das gerne und ich weiß das zu schätzen, dass ich einfach auf Spotify oder auf sämtlichen anderen Streamingdiensten auf alle Songs zurückgreifen kann, die ich jemals in meinem Leben gehört habe.
Ja. Muss ich mal ganz kurz Werbung machen. Leute, benutzt
diese?
Tidal.
Tidal. Ja.
Benutzt Tidal, weil da bleibt zwar auch wenig beim Artist, aber viel mehr als bei Spotify.
Ja, das stimmt.
Ich hatte das neulich in meiner Instagram-Story. Mhm. Da haben mich Leute gefragt, ob ich mit der Single, die ich jetzt rausgebracht habe, ob ich damit Geld gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich den mal so vorgerechnet, ne? Weil du verdienst ja bei Spotify pro View, pro Klick, wie man das auch immer sagt, verdienst du bei Spotify, ich glaube, 0,003 Cent oder sowas.
Wenn es hochkommt.
Wenn es hochkommt, also so zwischen 0,2 und 0,5 war das irgendwie. Ne? Und,
davon gibst du meistens auch vielleicht noch Prozente ab, wenn du die Produktion ein bisschen günstiger haben willst.
Genau, das kommt nicht alles beim Artist an. Ja, du hast ja vielleicht auch jemanden, ja, den du vielleicht ein paar von deinen Master Rights auch mitgegeben hast, weil er dir vielleicht günstiger ein Musikinstrument
bisschen
eingespielt hat.
Deep Dive in Musik.
Genau.
Industrie.
Sorry.
Nee, ist okay. Für alle, die sich dafür interessieren. Hi.
Ja. Hallo. Wir nörden ein bisschen. Ja. Nein, wir können auch aufhören zu nörden.
Nein, doch, ich finde das gut.
Ja. Also, ich finde es halt, wenn du jetzt gerade sagst, der Schlager ist so glatt gebügelt geworden.
Gewesen. Also
gewesen.
Es kommen wieder andere durch. Das ist schön, ne?
Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich komme durch meinen Styling-Job manchmal mit Schlagerleuten auch so, ne, in Kontakt. Und gerade so die Jungen, die da so nachrücken, die sind auch alle ein bisschen rougher. Das finde ich auch cool.
Ey, apropos also, Styling. Also, ich war 2012 noch in der Carmen-Nebel-Sendung im ZDF. Und ich habe am Anfang ja immer Hosenträger getragen. Also ich hatte Hosen und Hosenträger an.
Ja.
So, das war so mein Style. Und ich war auch zu faul, oder nicht zu faul, aber zu bequem, mich jedes Mal ein anderes Outfit rauszusuchen. Wenn ich gemerkt habe, das, was ich anhatte beim letzten Mal, das war eigentlich total geil. Und ich singe das gleiche Lied in einer anderen Sendung. Warum soll ich denn jetzt was anderes anziehen? Also habe ich einfach immer das gleiche angezogen und war wie Rotkäppchen. Und dann wurde dieses Lied erfolgreich und es kam halt diese Anfrage für Carmen Nebel. Und die haben nach dem Outfit für die Sendung gefragt und haben gesagt, naja, hier, also Hose, Hosenträger und Tanktop, so wie die immer rumläuft, seit einem halben Jahr.
Wie die immer rumläuft, das war dann ein Markenzeichen.
Ja, genau. So, und dann haben die gesagt, nee, wir sind eine Samstagabendsendung, also Frauen müssen bei uns Rock tragen.
Nein!
Doch! Und dann stand das echt auf der Kippe. Und dann hat André damals, mein Manager, Partner und also wirklich Partner in Crime, gesagt, nee, also dann müssen wir uns das echt überlegen, ob wir das machen können, weil ey, das ist halt wie Rotkäppchen. Die hat immer die rote Kappe auf und Linda Hesse trägt immer Hosenträger.
Das ist ja so lustig.
Und dann haben wir so eine ganz krasse Glitzer-Paillettenhose gefunden, die damals noch wirklich, glaube ich, 600 Euro gekostet hat. Also heute kriegst du alles hinterhergeschmissen.
Ja.
Ich habe es jetzt erstmal wieder gesehen. Ich habe auch gestern gesagt, ich glaube, ich war meiner Zeit wirklich voraus, 2012 mit meinen Strasssteinen. Irgendwie, es war noch, da hattest du noch so auf dem Etikett stehen 28.000 Swarovski-Steine handgeknöpft irgendwie. Und ich dachte so, das ist das Geld wert auf jeden Fall. Und so durfte ich dann in dieser Sendung halt eine Hose tragen, weil die halt dann wenigstens nach Samstagabend und nach Bühne aussah oder so. Oder halt so ein bisschen, ne? Aber ich war eine der ersten, die im Schlager oder als Schlagersängerin eben kein Kleid oder kein Röckchen anhatte.
Du kleine Feministin, du.
Ich sag's dir, du.
Mein
ich war
Gott.
Immer, ich war halt eher buschkos. Ich war's gar nicht, ne? Also ich bin gerne Feministin, aber ich war halt einfach auch immer buschikos.
Ja, meine Mama auch. Ja.
Und deshalb. Und dann dachte ich aber auch so, und ich habe danach auch so eine Entwicklung gesehen und fand das schön, aber ich habe mich natürlich selber auch immer gewundert. ich wollte ja auch immer Kleider anziehen, ich wollte das gerne, ich hätte dem gerne entsprochen, aber habe halt gemerkt, ich fühle mich halt in Hosen und Hosenträgern irgendwie viel sicherer und besser.
Ja, wenn das so ist, nee, dann ändert das
total.
Nichts.
Und dann, aber das, dann dachte ich so, und dann wurde mir aber so eine Welt erschlossen oder es hat auf einmal alles Sinn gemacht, warum sie immer alle Kleider und auch hässliche Kleider anhatten.
Und du also, warst so, ich bin die Erste, die sich hier aufmüpfig war.
Ja, nee, ich war so, ja, ich mach das jetzt einfach.
Ja, also genauso wie wenn du sagst, ich geh auf die Bühne, weil ich kann das einfach. Ja, so, ich mach das jetzt einfach, ich habe mein Leben lang schon so gemacht. Warum soll ich das jetzt ändern? Aber das ist eine geile Einstellung. Oder besser gesagt, sehr weniger eine Einstellung. Das
es
kommt bei dir automatisch.
Bei mir. Genau, genau. Das war so naiv, idealistisch, einfach so, warum soll ich denn jetzt einen Rock anziehen? Warum soll ich einen hässlichen Rock anziehen?
Geil.
Also, das ist ein schönes Abendkleid. Ja. Und dann springe ich da über die Bühne und mach da, ich bin ja kein Mann, so wie so ein Flummi. Das passt halt auch ja. nicht zu mir. Und ich glaube, der Schlager hat halt lange versucht, genauso wie Boybands und Girlbands früher, alles in eine Schublade zu stecken. Es musste alles gleich sein. Ich habe das auch von vielen Artists jetzt gehört, die das ja noch länger machen als ich. Die hatten halt immer so einen Weg vorgegeben. Und ich glaube, dass wir uns jetzt so ein bisschen freischwimmen konnten, es lag halt wirklich auch an dieser Entwicklung, dass sich Frauen hingestellt haben, und damit, da rede ich absolut nicht von mir, sondern wirklich starke Frauen, die gesagt haben, nee, wir gehen unseren Weg und es gibt ein Patriarchat und das ist scheiße. Und
Ja, ich hab auch das Gefühl, dass einfach so die Gesellschaft selbst jetzt in, ja, ich sag jetzt mal, die Fernsehgesellschaft, sage ich mal, ne? Die Leutchen, die noch Fernsehen gucken zum Beispiel, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die einfach langsam merken, oh Mist, das ist jetzt nicht nur vorübergehend, die Entwicklung, die hier da so kommt. Oder auch zum Beispiel, ja, von irgendwelchen Fernsehsendern oder Plattenlabels, die alten weißen Männer, die dann da oben sitzen, so, weißt du, und Entscheidungen treffen. Ich glaube, die müssen halt so ein bisschen stückchenweise nachrücken. Das heißt nicht, dass sie es komplett tun. Mm-mm. Ja, ich glaube, das ist immer nur so der Weg des geringsten Widerstands. Ich mache jetzt so viel, wie ich machen muss, damit ich hier meine Stelle nicht verliere und Geld nicht verliere.
Ausnahmen bestätigen die Regel, aber der hat leider seine Stelle verloren.
Ja, ja, siehst du, dann ist es ja doch keine Ausnahme. Oh nein. Nee, aber so, ich finde es total schön, auch gerade, was du gesagt hast mit dem, ja, und ich mache das dann einfach, ich habe das gar nicht in Frage gestellt, ich mache das dann einfach, weil das ist ja auch diese Ostmentalität und es ist...
Wir haben das immer so gemacht.
Wir haben das immer so gemacht, ne? Und vor allem... Ich nehme den Osten auch so krass diese starken Frauen wahr.
Deshalb die Ostbrosche.
Genau, so. Es ist also Männer, ja, auch bestimmt so, aber die Frauen. Also ich habe immer das Gefühl, alle Ostfamilien, die ich kennenlerne, sind so geprägt durch die starken Frauen. Ja. Wir sind auch so, meine Oma, meine Mama, ich, meine Oma damals noch, das ist so... Irgendwie, ja, haben die Männer. Ich will jetzt gar nicht so die ganze Zeit gegen Männer gehen. Ich gehe einfach nur gegen die Männer, die meiner Oma, meiner Mama und so wehgetan haben. Mhm. Ja, so die Männer haben immer abgelust und die Frauen waren immer ganz toll und haben gearbeitet. Mhm. Und ne, also was meine Oma mir für Geschichten erzählt, ja, wie die einfach mit zwei Kindern alleinerziehend vom Mann betrogen mehrfach und dann als erste Scheidung und was die da, ne, war 50er, 60er, ne? Also und dann einfach trotzdem gemacht und getan. Und das ist einfach diese Mentalität, die da durchkommt. Das ist bestimmt jetzt nicht im Osten so, ne? Aber da ist schon so eine ganz bestimmte liebevolle Ruppigkeit dabei.
Absolut. Liebevolle Ruppigkeit trifft es so auf den Punkt. Und natürlich, du hattest ja im Osten auch keine Wahl. Und ich glaube, was den Frauen im Osten aber natürlich auch in die Karten gespielt hat, war die Gleichberechtigung. Die es dort schon gab. Weil im Westen durftest du ja noch den Mann oder musstest den Mann fragen, ob du arbeiten gehen darfst. Der durfte entscheiden bis 1978.
Ja.
Meine Frau vernachlässigt ihre hausfräulichen Pflichten. Deshalb bitte ich darum, sie zu kündigen.
Aber war das im Osten nicht so? Mm-mm. Boah, krass. Wow.
Deshalb sind Ostfrauen, glaube ich, oder deshalb hatten wir wirklich das Glück, von Frauen sozialisiert zu werden, die dafür nicht ganz so hart kämpfen mussten wie die im Westen oder die nicht so hart unterdrückt wurden wie die im Westen. Im Osten wurden einfach alle unterdrückt.
Genau.
Da wurde einfach das Volk klein gehalten. Mit oder ohne Penis.
Nirgendwo hin. Im Osten war alles besser.
Ja. So. Nee, aber genau. Also das war echt so ein Ding, wo ich dachte, und da wollte ich vorhin auch drauf hinaus, dieser Eigentum, den man sich dann aber im Westen quasi schon aneignen konnte, das hattest du ja im Osten nicht.
Mhm, ja.
Und so ging es mir dann auch irgendwann. Also ich bin damit groß geworden, so eine Mietwohnung ist besser als ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung oder irgendwas. Und weil du meintest, auch als du Geld verdient hast, würde mich halt interessieren, hast du es angelegt oder hast du eher quasi...
Ja.
Du hast gelebt, ne?
Ja.
Es ist so, Geld ist da und dann muss man davon die Sachen bezahlen, aber Eigentum verpflichtet, das... Nee, lieber...
Genau.
Lieber die Katze in der Hand, nee, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, ne? Nee, das sagt man, ich habe doch damals meine Mama gefragt, so wie ich mit dem Geld umgehen soll. Und sie meinte auch, ja, Geld gibt's kommt,
aus. Gibt's aus.
Das ist wirklich...
Haus auf dem Kopf.
Ja, wirklich so. Lebe, Kind, lebe. Nee, aber wirklich, heute bereue ich das ein bisschen, weil, weißt du, wenn man jetzt so das Geld, was ich damals hatte, ne, das hätte ich wirklich gut anlegen können. Heute ist das, durch Social Media wird das ja auch alles viel mehr accessible, erreichbar für einen, diese ganzen Infos, wie man sowas macht. Voll. Das war aber genau da, wo ich The Voice gewonnen habe damals und ein bisschen Geld verdient habe, war diese Info noch nicht so verbreitet. Mhm. Da kam Social Media gerade erst so richtig, ne? Und ich wünsche mir das so oft, weil ich denke mir heute so, ich hätte so viel Geiles mit dem Geld machen können, weil ich habe wirklich, manchmal denke ich mir, oh Gott, wie soll ich meine Miete zahlen? Ja. Ne? Und dann denke ich mir, boah, hätte ich das damals ein bisschen smarter angelegt. Aber es war halt auch irgendwie damals, schön.
Ja, voll. Ne? Aber das ist so ein Ding, wo ich manchmal merke, Frauen in meinem Alter mit einer Westsozialisierung, die haben zum Beispiel 2009 schon Wohnungen gekauft hier in Berlin.
Das
oder eine
ist
Wohnung
so
gekauft.
Crazy.
Und als ich 2009 das Geld hatte, wegen dieser Band, habe ich auch einfach, ich habe mein Auto geleast, ich habe eine Wohnung gemietet und habe ein bisschen was zur Seite gelegt, konnte deshalb halt natürlich auch an meinem ersten Album arbeiten, 3 Jahre lang. Das war schon Luxus. Und ich war Anfang 20, aber davon war halt irgendwann nichts mehr da, weil ich es auch nicht zurückgelegt habe. Ja. Und klar, meine Eltern sind also sparsam oder die haben auch ein Sparkonto alles für mich angelegt und so, aber das waren alles so ganz tradierte Maßnahmen, wie man irgendwie vielleicht noch was anlegt. Oder packst unter das Kopfkissen, legt dir da was zurück oder ne, auf ein Knackskonto früher noch bei der Sparkasse.
Ja.
Aber diesen Mut in diese krasse Selbstständigkeit, die habe ich halt jetzt erst wirklich 20 Jahre nach der Mauer entwickelt, ne? Oder so mit diesem,
ja, also
mit der Einheit, glaube ich, die dann jetzt doch wirklich auch bei mir oder in meiner Generation angekommen ist.
Ja, also ich weiß noch damals, ich war damals bei der Castingshow im Team Fanta.
Aha.
Und die Fantas haben zu mir gesagt, oder auch mein Management hat damals zu mir gesagt, als ich halt noch ein bisschen Geld verdient habe, so, ja, also bei allen anderen würden wir jetzt hier auch als Management und so, ne, würden wir dich mal ein bisschen beraten, so, ne, was man so mit dem Geld alles machen kann. Aber du bist ja ein vernünftiges Mädchen, du weißt schon. Und ich dachte damals so, ja, natürlich, ich werde das jetzt nicht, weil die haben auch Beispiele angebracht. Die haben zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, ne, aber es ein bisschen so Insider-Gossip ist, aber sie haben gewisse Namen von gewissen Stars und Gewinnern aber auch oder berühmten Personen genannt, wo sie meinten, ja, da ist es halt branchenintern bekannt, dass der super doll verschuldet ist, überhaupt nicht gut mit dem Geld umgegangen ist, sich sofort eine Wohnung geholt hat, die, keine Ahnung, im Monat 8.000 kostet oder so. Und deswegen dachte ich, die beziehen sich da drauf und war so, ja, natürlich, klar, nee, ich benutze mein Geld für Miete, ich benutze mein Geld für Essen, für ab und zu mal einen schönen Urlaub oder so, ja. Und ich habe erst Jahre später begriffen, dass die meinten, ja, du bist ein schlaues Mädchen, du weißt, wie man damit umgeht, wir müssen dich nicht beraten, weil du legst das an, du investierst das, so. Und das habe ich da erst geschnallt, weil mir dann auch irgendjemand aus der Branche gesagt hat, so, ja, nee, also normalerweise, Management gibt dir da eine Einweisung, wie du gut mit dem Geld klarkommst.
Einweisung?
So. Naja, also die kommen dann halt an und sagen so, hey, ich habe einen Finanzmenschen, ich habe einen Menschen dafür, so, ne, für das und für das. Ich habe einen Therapiemenschen, ich habe einen Anwaltsmenschen. Das ist, also ich weiß nicht, das ist bestimmt nicht immer so in der Musikbranche, aber wenn du damals 2014 eine Castingshow gewinnst, dann wollen plötzlich ganz viele Menschen zu dir kommen und dir sagen, ich habe einen Menschen dafür für dich, einen Menschen dafür und die wollen alle dein Geld und die wollen auch alle ganz viel abhaben davon. So.
Aber bist du auf irgendwen reingefallen oder hast du irgendeine Gruppe?
Ja, ich sag dir das eigentlich, du hast gar keine andere Möglichkeit, als auf die Leute reinzufallen. Wenn du sowas gewinnst, wenn du an sowas teilnimmst, ne, wenn du überhaupt in diese Branche...
Würdest du nochmal teilnehmen?
Oh, nee, auf gar keinen Fall. Nicht, wenn ich
würdest
so jung bin.
Würdest du es nochmal gewinnen?
ich kann jetzt besser singen als damals, finde ich.
Gut, aber du hast es ja damals schon gewonnen. Aber also mit dem Wissen, dass du es quasi gewinnen könntest, würdest du dann nochmal teilnehmen oder würdest du es dann schon, oder?
Wenn ich wüsste, ich würde es gewinnen. Ich weiß nicht, ob jetzt heutzutage noch, also wenn ich jetzt mein Gehirn von heute behalten könnte und nach früher, ja, weil ich dann auch das Geld danach besser anlegen würde und damit kannst du viel machen. Ich würde ganz viele Sachen, also wenn ich das Wissen, was ich jetzt habe, behalten dürfte und mit diesen Lehren dann nochmal dran teilnehmen könnte und auch danach mit der Zeit so umgehen könnte, ja, vielleicht. Aber so, wenn ich einfach nochmal so jung wäre und so naiv und nee. Also, weil ich glaube schon, das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber gerade wenn du jung bist, rate ich das niemandem. Ich meine, guck mal, du hast mit 16 eine Castingshow auch mitgemacht.
Aber für mich war es geil. Also ich fand es irgendwie, ich habe das trotzdem als was Schönes abgespeichert.
Es ist auch in der Zeit total schön gewesen, auch für mich. Und ich habe wirklich eigentlich, ich weiß immer nicht, was ich auf diese Frage sagen soll. Ich verstehe die Frage aber total, dass du sie stellst oder dass mir die gestellt wird, weil... Weißt du, es gibt so, ich habe mit so tollen Künstlern auf der Bühne gestanden durch diese Show. Ich habe ganz viele Chancen bekommen durch diese Show. Aber mir wurden auch ganz viele Chancen genommen durch diese Show.
Ja, war das, aber das war nicht diese Staffel, wo Ed Sheeran mit dabei war, oder?
Nein. Oh. Wärst du jetzt Fangirl?
Oh, voll.
Nee, das war die Staffel, wo Hosea mit mir auf der Bühne stand. Gregory Porter, Jessie J.
Alles klar.
Ja, hier, wie heißen die nochmal? Coldplay.
Auch. Wie heißen die nochmal?
Natürlich, du. Nee, aber Backstreet Boys waren, glaube ich, auch da. Nee, also es ist wirklich krass. Du machst so krasse Erfahrungen. Du stehst auf so großen Bühnen. Aber was einfach nicht gesund ist an der ganzen Sache, ich würde es vielleicht jedem raten, der vielleicht schon ein bisschen älter ist in der Branche ist und sagt, hey, ich würde die Erfahrung gerne nochmal machen. Bis jetzt hatte ich noch nicht den großen Durchbruch. Ich würde es niemandem raten, der jung ist, weil das macht dein ganzes Verhältnis zu Musik kaputt. So eine Show, wenn du es gewinnst. Weil dir wird, wenn du es gewinnst, alles geplant. Wenn du wollen würdest, würde dir der Arsch abgewischt werden, ne? Nach dem Toilettengang so
gepudert
werden, alles ne, für dich getragen werden und du verlierst den realistischen Bezug dazu, wie die Musikindustrie wirklich funktioniert und wie viel du auch arbeiten musst selber dafür. Gar nicht, dass man unbedingt so arrogant wird, sondern man wird wie so ein kleines Kind, was nicht Musik machen kann ohne Hilfe.
Ja.
Und das ist richtig gefährlich für junge Musiker, die gerade erst lernen, Musik zu machen, wie das funktioniert.
Genau, weil eigentlich ist es ja auch das Schöne daran, dass eben junge, neue, schöne Stimmen entdeckt werden, die halt auch noch irgendwie einfach frisch klingen und unvoreingenommen. Ich finde, das macht natürlich auch was aus. Weißt du, es hat dir oder vielleicht also vielen Kandidaten, die ich auch irgendwie gehypt habe, niemand gesagt, wie sie singen sollen oder was sie fühlen sollen, sondern man macht es einfach, weil man Bock drauf hatte. Man ist da so ganz unvoreingenommen hingegangen. Und natürlich, wenn gestandenere Musiker da hingehen und sich also und dort teilnehmen, wird ja meistens kritisiert, dass es halt so glatt klingt oder so. Ne?
Das stimmt, ja.
Und ich glaube, weil das macht schon den Reiz aus, wirklich was Neues da zu entdecken oder den Menschen auch eine Chance zu geben, die eben genau keine Ahnung davon haben und genau deshalb auch so gut klingen. Aber also.
Was mein Problem damit ist, ist, das ist ja die Krux an der Sache. Natürlich ist das schön, junge Stimmen zu hören. Und dann hast du da mal kurz, wenn du abends 2015 vorm Fernseher sitzt, für dich mal ein paar schöne Minuten. Aber das Ding ist, das ist ja das Problem. Die Stimmen werden nicht wirklich entdeckt. Die werden verbraucht. Ja. Denen wird die Chance genommen, das erste Mal in Eigenregie irgendwo zu hören zu sein. Ja. Klar, man denkt, hä, wieso? Die hören doch dann, die werden von einem Millionenpublikum gehört. Aber sie sind danach verbrannt, weil keiner danach mehr mit ihnen Musik machen möchte. So war das damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist.
Es war ja schon immer so. Weil es war immer verpönt, zu einer Castingshow zu gehen, weil natürlich entscheidest du dich gefühlt für einen kurzen Weg. Also du bist nicht bereit, die extra Meile zu gehen in den Augen von so gestandenen Musikern. Oder zumindest hatte ich immer so das Gefühl, ne? Und vielleicht muss man auch da einfach ein bisschen die Kategorisierung oder so dieses Einordnen mal rausnehmen. So, ja, dann geh doch zu einer Castingshow und mach da dein Ding. Also ob das jetzt ein kurzer oder langer Weg ist. Also du bist ja nicht ein schlechterer Musiker, weil du eben denkst, na, dann gehe ich mal dahin und versuch da mein Glück einfach, oder?
Vor allem ganz ehrlich, ne, diese Kritik kommt ja auch ganz oft von Produzenten, von Instrumentalisten, ja, ne, wenn es irgendeine Show geben würde, ja, wo die Germany's Best Producer,
ne,
Germany's Best Gitarrist, was auch immer, und die würden da wissen, sie hätten einen Plattenvertrag danach, ja, die würden da alle hinrennen, ne, also genauso viele zumindest wie halt Sänger.
Warum gibt's denn das eigentlich?
Ich glaube, weil...
Germany's Next David Garrett.
Oh Gott, also, bitte nicht. Das ist dann, ja, David Garrett Schmalzlock. Also wirklich, oh Gott.
Ich meine jetzt nur vom Geigen können.
Ja, ja,
ne?
Ja, ja. Andere. Ja. Ich habe David Garrett mal kennengelernt. Das war interessant.
Interessant, ja.
Okay. Erzähl ich dir nachher.
Nee, so, du, es reigen, also es gibt ja sehr viele sagenumwobene Geschichten um David Garrett. Manche oder viele davon sind ja auch schon öffentlich.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob...
Du, alles gut. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Da hätte ich auch viel interessantere Geschichten noch über ganz viele andere Leute.
Ja? Was denn? Ja?
Erzähl mal. Nee, also wirklich, ich weiß ich nicht. Ich finde... das sind ja auch oft Geschichten, die mit anderen Leuten zu tun haben. Und ich könnte dir jetzt natürlich auch Storys von mir erzählen, aber das sprengt so ein bisschen den Rahmen.
Aber mich würde ja noch irgendwie eine Story... Wann bist du geboren?
1993. Musste ich gerade selber nachdenken.
Ja, Alter. Okay, aber 93. Wie viel hast du noch vom Osten mitgekriegt? Also was, so die Geschichten würden mich noch kurz interessieren. Ja. Weil ich meine, ich hatte immer das Gefühl, in Halberstadt, wir haben ja zum Beispiel auch, wir hatten erst seit 1994 einen Trabi. Also mein Vater hat meiner Mutter noch einen Trabi geschenkt, 1994.
Ja.
Weil er dann ja zu haben war.
Ich habe ganz viel vom Osten eigentlich eher durch Geschichten von meiner Mama mitbekommen und auch durch meine Urgroßeltern. Die haben in Omsewitz gewohnt bei Dresden.
In Omsewitz. Das klingt lustig.
Ja, genau. Und es ist auch sehr, sehr süß, ganz klein. Ja. Und da bin ich halt wirklich, bis ich 5 war, jede Woche gewesen, mehrfach. Und das war, also ganz ehrlich, wenn ich so Fotos von der DDR damals sehe und so, das ist also... Das war wahrscheinlich für mich als Kind so, als ob ich in der DDR groß geworden wäre, weil das waren alles ältere Leutchen. Mhm. Das sah alles komplett genauso aus. Also weiß ich nicht, ich finde das auch manchmal echt lustig. Ich gucke mir dann so Kinderbilder von mir an und dadurch, dass meine Urgroßeltern mir so die Sachen von meiner Mama, meinem Onkel angezogen haben, so sehe ich halt wirklich aus wie so straight out of DDR. So, weißt du? Aber nee, ansonsten, also bei uns stand auch ein Trabi rum in der Garage, ne? Und
ist im Sonnenschwalbe.
Ja, genau.
Bei meinem Opa immer.
Genau. Und, aber ansonsten, weiß ich nicht, ich kann mich einfach an eine unglaublich sächsische Kindheit erinnern. Und
mit Eierschecke.
Mit Eierschecke, die wir abgeholt haben, immer beim Bäcker um die Ecke. Und
bei welchen?
Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der hatte einfach so eine riesige Brezel oben dran. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr.
War in Dresden-Neustadt.
Nee, das war auch Omsewitz. Also das war wirklich so ein ganz kleiner Bäcker. Der hatte aber die beste Eierschecke.
Ach so,
die beste. Und nee, das war, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das
Gefühl. Mit oder ohne Rosinen?
Für mich ohne, bitte. Ja, ja, ich bin nicht so ein Rosinen-Fan. Mhm. Aber mir wurde damals immer mit Rosine und ich habe es immer ausgespuckt heimlich.
Mit,
und
dann oder Schoko, mit oder ohne Schokodecke?
Ohne Schokodecke.
Okay.
Wie ist bei dir?
Ja. Ich fand den mit der Schokodecke schon auch immer lecker.
Mhm.
Ich glaube, ich bin die mit Schokodecke.
Ja, ich esse dann einfach Nutella dazu.
Das ist ein richtiges Einheitsgericht.
Ja, wenn ich meine Tage habe, weißt du, dann so eine Eierschecke und eine Nutella.
Geil. Gelebte gegessene Einheit ist das, wirklich. Ja. Lustig. Hast du sonst noch irgendwelche leckeren Sachen, die du empfehlen kannst?
Ey, ich bin auch so jemand, ich mix halt immer Sachen, weil ich immer echt, wenn ich meine Tage habe, ich krieg so weirde Gelüste. Mhm. Ich denke auch wirklich regelmäßig jeden Monat, ich bin schwanger, weil ich halt so Schwangerschaftsgelüste aber während meiner Menstruation habe. Also ich bin so jemand, ich dippe. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist Erdnussbutter mit Nutella und Erdbeermarmelade mit Salz drauf. Okay. Und dann noch Camembert. Das finde ich super.
Okay, der Camembert hat mich jetzt nicht abgeholt, aber den Rest kann ich mir auf jeden Fall zusammen denken.
Ja. Oder Salami mit Nutella, auch geil.
Also ich war ja mal schwanger und dachte auch immer, bevor ich schwanger war, dass ich dann so krasse Gelüste kriegen würde, weil ich auch immer so ein Mensch war, der Nutella gelöffelt hat.
Ja.
Das war total das Gegenteil. Ich habe richtig healthy Gelüste gehabt. So. Ich war auf Apfelspalten mit Mandelmus.
Wow, das ist gesund. Vielleicht wird es bei mir dann auch so sein, sollte ich mal ein Kind kriegen, dann plötzlich ernähre ich mich normal. Weißt du, wenn ich jetzt so komische Food-Kombis immer ausprobiere, plötzlich bin ich so, ja, ein Käsebrot bitte, mit Butter.
Was hat deine Oma, was war so das Signature-Dish von deiner Oma oder von der Uroma?
Oh, die... Ja, hier sind die ganze Zeit die Sirenen an. Also ich hatte zwei Omas und die eine war richtig Köchin, die hat immer ganz tolle Sachen gemacht. Also wirklich also immer
auch
so
gelernte Köchin?
Ja, ja, die hat immer wirklich Hähnchen, Flügel und klar. Und also diese typisch deutsche Küche, richtig mit Klößen und alles.
In der
Gaststätte? Die hat als Köchin gearbeitet, ich glaube im Schullandheim.
Okay.
So. Und meine, also die Oma hat wirklich so diese typisch deutschen Gerichte mit Kartoffeln und Kümmel.
Im Schullandheim?
So, genau so.
Boah, da weiß ich, wie die Tomatensauce schmeckt.
Ja,
oder?
Also das ist wahrscheinlich so ein ganz bestimmter Kindheitsgeschmack, ne? So, wo man sich dran erinnert. Nee, aber meine andere Oma hat mir genau das, die hat mir immer so Spirelli-Nudeln und irgendwie so Hähnchensuppe und sowas gemacht mit Nudeln drin.
Ja, so Nudelsuppe.
Genau, aber so eher so auch einfachere Sachen halt, ne? Und meine Mama zum Beispiel, die hat mir immer, das sind so die Mama-Nudeln, meine Mama kann nicht kochen, tut mir leid, Mama, dass ich das jetzt hier so ausplaudere.
Nudeln mit Ketchup?
Nee, sondern einfach Nudeln, auch immer zerkocht. Aber ich mag das mittlerweile so, weil es halt meine Kindheit. Und dann so Jagdwurst, so doll angebraten, dass es schon was schwarz ist mit Ketchup und Käse. Ja, du kennst das auch.
Also meine Mama kann toll kochen und trotzdem war das so das Gericht bei meiner Oma oder früher einfach... Ich habe es so geliebt.
Ja, also, ich liebe es auch immer noch. Das ist so mein Comfort Food. Wenn es mir schlecht geht, alle sind so, ja, dann bestellen die sich was zu essen. Meine Mitbewohnerinnen, die sind dann so, die bestellen sich was zu essen. Und ich bin so, gib mir Nudeln, gib mir Ketchup, gib mir Jagdwurst.
Zucker noch dazu und Butter. Zucker.
Ja, genau.
So. Und das hatte ich zweimal in der Schwangerschaft, glaube ich, dass ich darauf zurückgegriffen habe. Also, weil früher, als ich direkt nach dem Abi dann ausgezogen bin, war das mein Grundnahrungsmittel. Mhm. Ich habe immer im Kühlschrank gehabt Ketchup, Butter und nicht im Kühlschrank, aber Zucker dann noch und Nudeln. Auch immer die Spirelli-Nudeln und immer ein bisschen zu durch.
Ja, natürlich. Wie man und dann auch drei Tage im Kühlschrank dann auch
natürlich.
Schon.
Natürlich.
Kann man ja aufbewahren.
Ja. Und dann rührst du das halt einfach nur so an, den Ketchup mit der Butter und dem Zucker und weiß. Meine Mutter hat auch immer nur weißen Pfeffer genommen und so eine Prise. Ich weiß auch nicht, warum. Naja,
das kenne ich nicht. Nee. Meine Mama kann auf dem Level nicht kochen, dass sie keinen Pfeffer benutzt hat.
Keine Ahnung. Also es war aber wirklich. Also das schmeckst du auch. Und während der Schwangerschaft hatte ich das, glaube ich, zweimal. Und es hat mir dann aber auch gereicht. Aber es war so...
Ja. Ich habe das auch nicht oft. Also wirklich bei mir, ich glaube, das ist...
Sehr selten, ja.
Also zum Beispiel nach meiner Trennung, da weiß ich, da bin ich hier heulend in dieser Wohnung rumgelaufen. Mhm. Und ich konnte nichts essen, wochenlang. Und dann das Erste, was ich gegessen habe, war das. Weil ich so dachte, es geht nichts rein, aber das muss jetzt, ich brauche jetzt Nudeln mit fast verbrannter Jagdwurst und Ketchup.
Ja.
So, das muss jetzt sein. Und das sind halt so diese einfachen Gerichte. Ne? Ist das typisch Osten? Ich weiß gar nicht. Ja, ist das
komplett.
Typisch Osten?
Also gefühlt ja. Nudeln mit Ketchup und Zucker und Butter.
Geil. Oh, ich krieg jetzt schon wieder Hunger.
So gut. Ey, lass mal was essen gehen.
Ja, lass mal was essen gehen.
Oder lass mal Nudeln mit Ketchup machen. Ich fand das richtig schön. Ich habe in meinem Podcast hier in der Ostbrosche den Brauch, das habe ich immer so gemacht.
Dann machen wir das jetzt wieder so.
Dass du das letzte Wort hast. Oh. Also auch wenn ich vorher noch Danke sagen möchte, dass ich hier bei dir sein durfte und das die ganze Zeit hier einfach also auf diese schöne Wand gucken konnte und auf dich. Und ich sehe da drüben ein Foto von deiner Mutter und dann habe ich dich gesehen und ihr habt so krasse Ähnlichkeit.
Das stimmt. Ja. Also wenn ich meinen Vater anschaue, dann denke ich mir auch so, okay, ich sehe meinen Vater auch schon echt ähnlich, aber kann man einfach nicht abstreiten. Ich sehe wirklich Arsch auf einmal aus wie meine Mama, gerade wenn man so Bilder sieht, wo sie jünger ist und so. Ja, aber wenn ich das letzte Wort habe...
Ja, genau, warte, ich sag noch Dankeschön und jetzt hast du das letzte
Wort. Okay, also, ich sag auch Dankeschön. Und nein, aber ich fand es total schön mit dir und du warst ja ein angenehmer Gast hier. Du kannst dich auch gerne hier noch ein bisschen mehr umschauen. Und ich nutze das jetzt einfach mal als Werbeplattform. Folgt mir auf Instagram. Ich heiße da this.is.charley mit EY. Ich mache da auch, abgesehen von der Musik, tollen Content über Dating, über Liebe, über das Leben, was auch immer. Und ich freue mich, hier gewesen zu sein zu dürfen. War ganz schön.
Super.
So, mach mal aus, Ende, Bums, perfekt.
Gut, sehr schön.